Es gibt nur wenige Texte in der Bibel, die mich so sehr berühren, dass sie mir schon beim Lesen die Tränen in die Augen treiben. Offenbarung 21 und damit der Bibeltext, dem die Jahreslosung entnommen ist, gehört auf alle Fälle zu diesen Texten mit dazu. Es ist ein fantastischer Text. Es ist beinahe ein utopischer Text und dennoch ein Text, der eine ungeheure Kraft für die Gegenwart und unseren Alltag in sich birgt. Ich lese aus Offenbarung 21 die Verse 1 bis 5. Dann heißt es vom Seher Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, sieh da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Am Anfang dieses neuen Jahres werden unsere Blicke in eine Zukunft gelenkt, die wir nicht erfassen, geschweige denn begreifen können. Wir werden ausgerichtet auf eine Ewigkeit, die sich weithin über dieses neue Jahr, ja weithin über alle dinglichen Perspektiven stellt. Doch gerade weil diese Dimensionen der Zukunft so unfassbar, ja so unglaublich sind, möchten sie in unsere Gegenwart und auch in dieses neue Jahr hineinleuchten, möchten uns ermutigen und trösten. Die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, ist dabei viel mehr als nur eine Apokalypse. Apokalypsen wurden zu damaliger Zeit sehr viele geschrieben und es war Weltliteratur zu damaliger Zeit und wer als Verfasser, als Autor etwas auf sich hielt, der schrieb halt eine Apokalypse, eine Weltuntergangsbeschreibung, das Ende der Welt in möglichst schrecklichen, in möglichst drastischen Bildern zu formulieren. Wer das konnte, der konnte großen Umsatz verbuchen. Aber die Offenbarung des Johannes reiht sich eben nicht ein in die Vielzahl damals geschriebener Apokalypsen. Die Offenbarung des Johannes ist vielmehr eine kraftvolle Schau der Gegenwart Jesu Christi in dieser Welt. Und dann kommt es zu diesen Dualismen, dass trotz aller Kämpfe und trotz aller Grausamkeiten auf der einen Seite Christus als der Herrscher dieser Welt auf der anderen Seite der bleibt, der alles in seinen Händen hat. Auf der einen Seite das Leiden und alle Lasten, die Zweifel, die Anfechtungen und die Krisen. Und dennoch bleibt Christus in diesen derjenige, der seiner Gemeinde zuruft, fürchte dich nicht, denn ich habe es vollbracht. Diese Offenbarung des Johannes lässt sich nur von Karfreitag und Ostern her lesen und von der Auferstehung Christi her verstehen. In vielen Bildern, in vielen Visionen wird uns deswegen der Weg der Gemeinde in diesem Buch vor Augen gestellt. Und ja, dieser Weg ist einer voll von Kämpfen, voll von Zweifeln, voll von Anfechtungen und voll von Anfeindungen. Und in teils sehr drastischen Bildern wird der Gemeinde und damit ja auch uns heute Morgen gezeigt, wie krisenhaft und wie bedroht Reich Gottes ist, obwohl es doch längst diesen Weg der Auferstehung und Hoffnung genommen hat. Noch etwas ist typisch für die Offenbarung des Johannes und unterscheidet dieses Buch von all den anderen Apokalypsen. Die Offenbarung, so hat es Adolf Pohl in seinem Kommentar bezeichnet, ist das Gebetsbuch der ersten Christen, der ersten Gemeinden. Die Offenbarung zeigt immer einen Weg in die Anbetung Gottes. Die Offenbarung bleibt nie bei den Krisen, bei den schrecklichen Bildern, bei den Weltuntergangsszenarien stehen, sondern sie lädt immer wieder ein, an vielen Stellen in das Lob Gottes. Immer wieder ein, den Blick zu heben von dem, was gerade an Unheil geschieht, hin zu dem, der, um im Bild der Offenbarung zu bleiben, auf dem Thron sitzt, Gott der Vater und Jesus Christus, der siegreiche Herr. Nach all diesen vielen Schilderungen zerstörerischer Angriffe widmet sich das letzte Kapitel des Buches oder die beiden letzten Kapitel des Buches ganz dem Bestehen der Gemeinde. Ein Wort kommt sehr häufig vor, auch wenn es in diesem kurzen Abschnitt, den ich gelesen habe, nicht zu hören war. Es ist von dem Überwinder Christus die Rede und von den Überwindern in der Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi. Überwinder und Überwinden sind Schlüsselbegriffe in der Offenbarung des Johannes. Und die erste große Überwindung und der erste große Überwinder ist Christus selbst, der durch seinen Tod am Kreuz den Tod besiegt hat und durch seine Auferstehung dieses neue Leben, diese Ewigkeit hier in diese Welt trägt. Nun aber ganz am Ende wendet sich der Blick des Sehers Ereignissen zu, die alles bis daher Gewesene sprengt. Das, was er zu sehen bekommt, lässt ihn sprachlos werden. Was Johannes erblickt, lässt selbst ihn, den Wortgewandten, stocken. Und wo er sonst ganz lange Sätze schreiben kann, die sehr schwer zu übersetzen sind, aus dem Griechischen ins Deutsche, da verfällt er auf einmal in kurze Sätze. Und es wird deutlich, wie sehr er staunt, wie sehr er bewegt ist, ja, wie sehr er vor Staunen ins Stammeln gerät und nur in kurzen Sätzen diese Vision beschreiben kann. Und diese Vision beginnt mit: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann setzt er schon den ersten Punkt. Und dann der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer ward nicht mehr da. Ihr Lieben, das Alte ist spurlos verschwunden. Eine neue Schöpfung tritt an diese Stelle. Dieses Neu betont und beschreibt Gottes grundlegendes Schöpfungshandeln, wie wir es gerade auch im Schöpfungsbericht gelesen und gehört haben. Es geht eben nicht um eine Weltverbesserung. Es geht nicht um Reformen, die endlich alles besser werden lassen. Es geht nicht um eine Überarbeitung der alt gewordenen Strukturen. Und es geht nicht um eine Grundrenovierung der in die Jahre gekommenen Schöpfung, sondern die Auflösung des Alten geht der neuen Erde voraus. Diese neue Erde ist völlig frei vom Bösen und wir lesen, das Meer ist nicht mehr. Der neue Kosmos wird allerdings nicht unter Wasserlosigkeit leiden. All die, die gerne baden gehen, müssen also keine Bange haben, dass es kein Meer mehr gäbe. Im Gegenteil, der Orientale hat Quellen und Wasser viel zu hoch geschätzt und viel zu sehr von dem Segen des Wassers profitiert und dies nasse Element zu schätzen gewusst, als dass er darauf in der neuen Welt verzichten könnte. Nein, das Meer, von dem hier die Rede ist, meint nicht das Wasser, das wir so mögen oder vielleicht auch nicht, sondern es hat in der Offenbarung des Johannes die eine Bedeutung der Wohnstätte des Bösen. In den Bildern und Visionen der Offenbarung steht das Meer für die Brutstätte des Teuflischen, das Meer als Bild des Aufruhrs, der Quelle des Aufruhrs gegen Gott. Aus dem apokalyptischen Meer taucht das Tier auf. Wer ein bisschen die Offenbarung kennt, weiß, wie bedeutsam das Tier ist. Aus dem Meer taucht das Tier auf und mit ihm dann kommen diese typischen Begriffe Lästerung, Verführung, Verfolgung bis hin zum Mord. Dieser dystopische Ursprung allen Bösens wird in dieser neuen Welt, die Gott schafft, nicht vorhanden sein. Das Böse ist von Christus besiegt und vernichtet. Dieses Meer als Sinnbild der Quelle des Bösen ist nicht mehr. Und nun konzentriert sich die Schau auf einen ganz anderen Punkt. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut, die auf ihren Bräutigam wartet. Die auf Christus wartende Gemeinde wird plötzlich hautnah in diese Vision mit einbezogen. Die Menschen, die die Offenbarung lasen und unter Christenverfolgung leideten zur Zeit der Abfassung der Offenbarung, sie sind auf einmal mittendrin in dieser himmlischen Schau einer neuen Stadt, in der sie Bewohnerinnen und Bewohner sein werden. Denn diese Stadt ist der Inbegriff der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und im Zentrum dieser Stadt wohnt Christus. Der Christus, der all das Böse, was die Offenbarung 18, 19 Kapitel lang beschreiben kann, überwunden hat. Dessen Liebe zu uns Menschen diese Neuschöpfung ermöglicht und ins Leben ruft. Und voller Staunen und voller Ehrfurcht kann der Seher nun schreiben, vom Thron her hörte ich eine starke Stimme. Sieh da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, wird mitten bei ihnen wohnen. Mitten unter uns Menschen schlägt er sein Zelt auf. Er kommt und nichts und niemand kann ihn davon abhalten, direkt Kontakt zu seinen geliebten Menschen aufzunehmen. Das Zelt erinnert die jüdischen Leser dabei an die alttestamentliche Stiftshütte. Schon einmal gab es den Versuch, mittels eines Zeltes, einer sehr edel ausgestatteten Hütte, das Leben Gottes unter den Menschen zu demonstrieren, festzuhalten. Doch dieser Versuch scheiterte. Aber dieses Zelten ist Symbol der Heiligkeit der Wohnung Gottes in der neuen Stadt. Und mit ihm wird ein uralter Menschheitstraum in Erfüllung gehen. Gott wohnt mitten unter den Menschen, die er geschaffen hat. Mitten unter den Menschen, von denen die Schöpfung sagt, es war sehr gut, als Gott sie ansah und sie geschaffen hatte. Ohne Scheu, ohne Hemmungen, ohne Berührungsängste wird diese Gemeinschaft möglich. Gott bei den Menschen. Gott bei den Menschen, das ist der tiefste Sinn von Immanuel, Gott mit uns. Und alle die in der Bibel an vielen Stellen beschriebenen Versuche, Gott zu begegnen, Gottes Stimme zu hören, Gottes Weisungen zu erfahren, Gemeinschaft mit Gott zu haben, finden hier ihr Ziel. Und all die Versuche, Gott zu sehen, zu hören, zu erfassen, zu verstehen, wahrzunehmen, zu erklären, sie finden hier in diesen Zelten Gottes ihre Erfüllung. Aber auch all die Wirren und Irrungen, auch die Kriege, unter denen wir gerade in diesen Tagen leiden, nicht wir persönlich, aber unsere Welt, die Grausamkeiten, deren Bilder uns verfolgen und die wir manchmal kaum aushalten können, und die vielen Ungerechtigkeiten, unter denen wir leben und unter denen wir immer wieder fragen, wie kann Gott denn das zulassen? All diese Fragen werden hier in den Zelten Gottes mitten unter seinen Menschen gelöst. Und auch das Versagen, das die Bibel weitreichend beschreibt, vom Sündenfall der ersten Menschen über den Verrat des Judas an Jesus Christus bis hinaus zur Fehlerhaftigkeit der Gemeinde und auch der Fehlerhaftigkeiten unserer Gemeinde und meiner Schuld und unserer Schuld, all dieses Versagen erlangt hier in der neuen Stadt des Wohnens Gottes unter seinen Menschen endgültig Befreiung. Befreiung in der Liebe Gottes und in der unwiderruflichen Versöhnung in der Gegenwart Gottes. Und nichts, absolut nichts, keine einzige Macht wäre in der Lage, diese Wohngemeinschaft Gottes mit den Menschen rückgängig zu machen. Denn Gott selbst hat sein Unmöglich dazu gesetzt. Und als ob das alles noch nicht fantastisch genug wäre, wird diese Vision von nun einem sehr starken Bild gekrönt. Da heißt es, Gott wird jede Träne aus ihren Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und kein Leid, keine Totenklage und keinen Schmerz mehr. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Alle Tränen, den Schmerz, die Verzweiflung, das Leid wird von Gott abgewischt werden. Und wie viele Tränen der Einsamkeit wurden schon geweint und werden noch geweint werden. Aber du, die du weinst, und so manche Nacht, so manches Kopfkissen mit deinen Tränen durchfeuchtet hast, sei gewiss, Gott wird deine Tränen abwischen. Wie viele Tränen des Schmerzes haben Menschen aus sich herausgepresst und wie viele Tränen wird der Schmerz noch aus uns Menschen herauspressen? Aber du, die du den Schmerz ertragen musst, sei gewiss, Gott wird deine Tränen abwischen. Und wie viele Tränen hat die Verzweiflung hervorgebracht und immer wieder mit sich gebracht? Und wie viele Tränen wird die Verzweiflung noch fließen lassen? Aber du, der du Tränen der Verzweiflung und des Zweifels weinst, sei gewiss, Gott wird deine Tränen aus deinen Augen wischen. Ihr Lieben, Gott selbst will alle Tränen abwischen. Und dann gilt es. Es wird keinen Tod mehr geben, kein verzweifeltes Schreien, keine Quälerei, keine Klage. Denn was einmal war, wird für immer vorbei sein. Ungläubig stehe ich vor dieser Schau, ungläubig stehen wir vor dieser Vision und reiben uns verwundert die Augen. Wie sollte das möglich sein? Sollte dies wirklich möglich sein? Ist dieser Blick in die Ewigkeit nicht zu gewagt, nicht zu fantastisch, nicht zu utopisch? Doch Gott selbst stellt dieses Neue in Aussicht. Gott sagt kurz und präzise, ich mache alles neu. Gott sagt nicht, ich liefere euch das Neueste, sondern Gott sagt, ich mache alles neu. Während das für uns Neueste schon sehr bald alt aussieht und uninteressant werden kann, schafft Gott das Neue und das Bleibende. Und ihr Lieben, das ist das Geheimnis für mich der Offenbarung. Es werden nicht zwei Welten gegenübergestellt und wir müssen nicht klagen und sagen, ach, jetzt leben wir in dieser alten und wer weiß, wann die neue endlich kommt, sondern in Christus hat dieses Neue doch schon längst begonnen. Paulus kann schreiben, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ihr Lieben, das geschieht, wenn wir in Christus und Christus in uns sind. All das, was uns umfängt, ist nicht aufgelöst, ist nicht weggewischt, ist nicht etwa einer Vergangenheit angehörig, von der wir sagen könnten, ein für alle Mal vorbei. Aber dennoch, dieses Zelt Gottes ist in Jesus Christus seit Ostern mitten unter uns aufgeschlagen. Der ewige Gott hat sein Zelt doch schon längst mitten unter uns aufgerichtet. Der ewige Gott hat doch die Trennung zwischen Schöpfer und Geschöpfen schon längst aufgehoben. Und im Abendmahl, wir werden es nachher miteinander feiern, lädt er, Christus, uns an seinen Tisch, weil er in uns lebt, weil er Gemeinschaft mit uns hat. Und dieses am Ende stehende, ich mache alles neu, beginnt doch schon jetzt in uns, in mir, trotz all der Vergänglichkeit, trotz all der Irdigkeit, trotz all dessen, was uns niederdrückt und ja, trotz der Tränen, die wir auch heute und morgen noch weinen werden und weinen müssen. Ich sagte eingangs, dass die Offenbarung das Gebetsbuch der ersten Gemeinden war. Und genau an dieser Stelle entdecke ich die tröstende und die stärkende Kraft der Worte des Johannes. Denn der auf dem Thron sitzt, Gott, der Herrscher, der Schöpfer dieser Welt und der Schöpfer alles Neuen, der spricht, siehe, ich mache auch dich neu. Ich mache alles neu, denn ich schlage mein Zelt unter euch und in dir auf. So dürfen wir das neue Jahr beginnen. So dürfen wir dieses neue Jahr erleben als das Jahr, in dem Gott da ist, in dem er Neues schafft in uns. Und wie Paulus sagt, ist jemand in Christus, dann ist er diese neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Gott schenke euch ein gesegnetes Jahr 2026. Er schenke euch frohe Herzen, weite eure Blicke, stärke eure Füße. Er halte Streit und Übles von euch fern und begleite euch in eure Alltage, schütze euch und bewahre euch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.